SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Dazu begrüßt Sie Dagmar Munk. Heute können Sie hier den Musiker, Komponisten und Arrangeur Marco Ambrosini kennenlernen. Seine profunde Kenntnis der mittelalterlichen Musik, verbunden mit einer faszinierenden Improvisationsbegabung, ermöglicht ihm ein weites musikalisches Spektrum, das im Crossover von Mittelalter über Renaissance und Barock bis zur Volksmusik, zum Jazz und zur neuen Musik reicht. In Konzerten ist er weltweit in den verschiedensten Ensembles zu erleben. In der alten Musik, im Clemenceschi-Konzert und bei La Peggiata und in seinen eigenen Ensembles, Onivitas und Supersonus, wie als Partner der Jazzgrößen Michael Riesler, Jean-Louis Martinier und anderer. Das belegt auch eine enorme Diskografie mit mehr als 150 CDs. Sein Instrument ist die Nickelharpa, die Schlüsselfiedel. Wie sie klingt, hören wir zunächst einmal in einer von ihm komponierten Fantasia, bei der er von Cembalo und Maultrommel begleitet wird. Ein Ausschnitt aus einem Konzert seines neuen Ensembles Supersonus vom Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd 2017. Das war eine Live-Aufnahme beim Festival Europäische Kirchenmusik in Schwäbisch Gmünd 2017. Ein Solo auf der Nickelharpa. Was ist das für ein Instrument?
Die Nickelharpa, oder eben auf Deutsch Schlüsselfiedel, das ist ein wirklich sehr komisches Instrument. Wir wissen, dass das Instrument schon im Spätmittelalter gegeben hat. Wir haben ikonografische Dokumente aus Italien zum Beispiel, aus 1408 gibt es einen Engel in Siena, der das Instrument spielt. Kurze Zeit später gibt es in Schweden auch Fresken, die das Instrument abbilden. Wiederum kurze Zeit später gibt es deutsche Dokumente, so von Michael Praetorius und Agricola, die das Instrument zeichnen einfach.
Aber erhalten ist kein Instrument.
Es gibt ein paar Instrumente, also historische Instrumente, die erhalten sind, wo teilweise die Herkunft oder sagen wir so das Datum nicht ganz eindeutig ist. Aber es gibt auf jeden Fall viele Instrumente in Museen, besonders in Skandinavien, wo das Instrument dann auch übrig geblieben ist. Also es hat überlebt bis heute in der Volksmusik. Dann haben wir in Museen schon relativ gut erhaltene Instrumente. Und leider bei uns auf dem Festland ist alles verloren gegangen. Man hat ein paar Reste gefunden, neuerdings bei archäologischen Ausgrabungen in Polen an der Küste, wo aber es nicht ganz hundertprozentig bewiesen ist, dass es auch eine Schlüsselfiedel gewesen ist. Aber man denkt das, also die Kollegen in Polen, die archäologische und die Musikwissenschaftler-Kollegen in Polen denken, dass es ein Instrument sein soll. Aber so richtig belegt ist es nicht. Wir haben eigentlich nur Bilder, Erzählungen und eben Geschriebenes. Wie gesagt, aus Deutschland eben zwei Traktate und kurze Zeit später, also die letzten Dokumente, die wir kennen, sind aus dem 17. Jahrhundert aus Dänemark, wo das dann Nyckelgiga heißt es, also Schlüsselgeige. Und dann verschwindet das Instrument, zumindest bis jetzt. Wir haben nichts mehr gefunden und bleibt nur in Schweden, in einer ganz kleinen Gegend, also eine kleine Kommune nördlich von Uppsala, wo sie bis heute beheimatet ist.
Auch in der Volksmusik?
In der Volksmusik, genau. Im 20. Jahrhundert wird das Instrument musikwissenschaftlich entdeckt von John Ling, der dann auch später Rektor der Uni wird in Uppsala. Und der schreibt seine Doktorarbeit darüber, weil er sich gedacht hat, das Instrument verschwindet dann auch dort, weil es nur ganz wenige Leute, so alte Männer, noch das Instrument gespielt haben in der Volksmusik. Und er wollte das Instrument einmal belegt haben, bevor das komplett verschwindet aus der Bildfläche. Sein Traktat ist dann als Buch rausgekommen. Schwedische Musiker, vor allem Geiger, Cellisten, Bratschisten, haben sich dafür interessiert wieder und haben das wieder entdeckt für sich und für die schwedische Volksmusik. Und die haben dann richtige, schöne Nyckelharpa-Spielmannszüge gebildet, da in der Gegend, wo der Nyckelharpa herkommt. Die wurden begleitet von einem sehr bekannten Tastenspieler, der dazu Akkordeon gespielt hat. Das war der Keyboarder von ABBA. Dadurch ist das Instrument natürlich in aller Munde gewesen. Und man hat es eben als Nationalinstrument wieder entdeckt, was es eben dann nur in Schweden gab.
Das klingt wie eine Geige, also es ist ein gestrichenes Saiteninstrument mit Bardun-Saiten. Wie entsteht der Klang? Was ist die Schlüssel an der Fiedel?
Genau, die Schlüssel an der Fiedel. Das Instrument ist vielseitig. Also wir haben erstens Spielsaiten, die man greifen kann durch Tasten. Das ist die Nyckelharpa, Schlüsselfiedel. Vorher hat man Klaves dazu gesagt auf Lateinisch.
Also Tasten. Ungefähr in der Fiedelform auch?
Das ist eine Fiedelform, ist eben ein Streichinstrument mit Tasten, die man eben Klaves genannt hat und auf Neudeutsch Schlüssel oder auf Schwedisch Nyckel halt. Eigentlich heißt Nyckelharpa oder Schlüsselfiedel nichts anderes als Tastengeige. Es ist eine halbmechanische Geige, wo man die Saiten nicht direkt mit dem Finger, also die Töne mit dem Finger greift, sondern eben durch Tasten, die man so reinschieben kann. An diesen Tasten sind sogenannte Tangenten, also Fähnchen, angebracht, die dann die Saite dafür kürzen, also nachdem man so für einen Ton spielen möchte. Bei den schwedischen Instrumenten und bei den historischen Instrumenten gibt es noch dazu Bodunsaiten, also richtige Bodunsaiten, die man streichen kann. Und deswegen wurden die Instrumente auch eher modal eingesetzt. Die schwedische Musik ist fast immer zum Beispiel in C, Moll, C-Dur geschrieben, weil da eine Bodunsaite gibt, die in C ist, eine tiefe Bodunsaite, die in C ist.
Und auch, der Steg ist dann flach, dass man
das auf ist ziemlich Seite flach. Das ist ziemlich flach. Man kann nicht alle vier Saiten auf einmal streichen. Aber mit den alten schwedischen Bogen, so wie früher auch bei uns bei den historischen Spielbögen, mit den Daumen spannt, kann man auch drei Saiten zum Beispiel zusammenstreichen auf jeden Fall. Das ist, was auch sehr witzig klingt und wirklich sehr charakteristisch ist. Sowas kann man auf der Geige normalerweise nicht machen, also auf der modernen Geige. Und noch dazu bekommt das Instrument, nicht im Mittelalter, aber wenig später, wahrscheinlich am Ende der Renaissancezeit oder Anfang des Barocks, Aliquotsaiten oder Resonanzsaiten. Ja, da gibt es sehr schöne Beschreibungen, auch zum Beispiel von Pretorius, wo der sich wundert, dass die Engländer, angeblich damit angefangen haben, bei ihren Streichinstrumenten Resonanzsaiten drunter machen, damit das Instrument einfach offener und länger klingt. Und kurze Zeit später gab es das in ganz Europa, so mit der Viola d'Amore, mit dem Bariton. Also man hat wirklich sehr oft diese Resonanzsaiten eingesetzt bei Streichinstrumente, um den Klang zu erweitern. Und sowas ist wahrscheinlich auch für die Schlüsselfiedel oder für die Nyckelharpa, wie sie dann in Schweden geheißen hat, passiert. Und da sind einfach ganz viele Resonanzen drunter gekommen. Und das macht den Klang aus.
Wenn Sie sich das jetzt noch nicht vorstellen können, dann finden Sie auf unserer Website einen kleinen Film, wo Marco Ambrosini auch nochmal zeigt, wie es aussieht. Und es gibt natürlich in YouTube auch diverse Clips von Ihnen, wo man sehen kann, wie Sie das Instrument bedienen. Sie sind also eigentlich seit der Barockzeit der Erste, der außerhalb Schwedens dieses Instrument spielt.
Nicht ganz. Also ich denke, dass es immer schon Kollegen gegeben hat, die das Instrument genauso wie ich wollte es eigentlich auch nicht spielen, die das gesammelt haben, weil sie mal in Schweden gewesen sind, weil sie im Museum gewesen sind und haben das Instrument im Museum gesehen, haben geguckt, ob es was Ähnliches gibt. Dann haben sie gesehen, dass es modernere Instrumente, die so ähnlich aussehen und in der Volksmusik zu finden sind. Und dann haben sie es, wenn sie es gefunden haben, nach Hause genommen. Und ich glaube, wir waren zu dritt in den 80er Jahren, die das Instrument bedient haben. Das war der Geiger von Malicorne, der das Instrument aber eher so am Ende des Konzerts für die Zugabe eingesetzt hat, ein bisschen als Exot. Didier François aus Belgien, der ist auch Geiger natürlich, und ich. Aber es hatte noch keiner daran gedacht, das Instrument zu den Wurzeln zurückzuführen. Also eben zu der alten Musik, also da, wo das Instrument wahrscheinlich geboren ist. Und das war im Endeffekt die Idee von René Klemenčič. Klemenčič Consort aus Wien, so der Altmeister der alten Musik, den ich mal kennengelernt habe auf der Wartburg, weil das Clemenci-Konzert da gespielt hat und mein damaligen Ensemble, wo ich immer noch spiele, also das Ensemble Univitas, wir haben auf demselben Festival gespielt und der war total angetan von der Schlüsselfiedel und von mir. Und er hat mich kurze Zeit später dann aufgenommen ins Clemenches Konzert und seitdem spiele ich auch bei ihm. Der ist inzwischen 90, er spielt nicht mehr viel, aber er spielt noch und der dirigiert großartig als musikalischer Leiter sein Ensemble. Kurz nach der Sendung wird er 90 und wir werden es feiern mit ein paar Konzerten im Wien Musikverein und im Konzerthaus. Eine ganz tolle Begegnung in meinem Leben. Ja, und er hat die Idee eben, erstens war ich total verwundert, dass er das Instrument kannte. Meinte, oh, du spielst Schlüsselfiedel. Und ich, wow, woher weißt du das? Ich meinte, ja, ich bin doch René Clemenci. Ich sagte, ja, das heißt aber nichts. Nein, ich kenne das und ich schätze das. Und ich hatte noch niemanden kennengelernt, der das spielt. Hättest du Interesse daran, alte Musikprogramme damit zu spielen? Und ich sagte, ja, natürlich, unbedingt.
Aber Sie haben ja sowieso bei Univitas schon Schlüsselfiedel gespielt.
Als ja, schon, aber nicht nur alte Musik. Mhm. Univitas war immer schon ein bisschen Crossover. Wir haben sowohl Mittelalter bis Folk gespielt und teilweise auch neu komponierte Sachen. Ja, und René hat es mehr oder weniger so erfunden, indem dass er mich engagiert hat und dass wir das dann mit ganz vielen Konzerten damals in den 90er Jahren und Anfang 2000, da haben wir einfach in ganz Europa gespielt und wirklich viel gespielt. Und so hat sich das Instrument überhaupt etabliert in der alten Musikszene, weil es hatte keiner die Idee bis dahin.
Ein Stück aus den Carmina Burana, bei dem Sie im Clemenčić-Konzert Schlüsselfiedel gespielt haben. Marco Ambrosini, Sie sagten, Sie wollten das Instrument eigentlich gar nicht spielen.
Ich bin Geiger. Ich habe Geiger studiert.
Auch Bratscher.
Ich habe ganz normal klassische Musik studiert.
Aber Anfang der 80er Jahre, da waren Sie also 17 Jahre alt, als Sie das erste Mal dieses Instrument entdeckt haben.
Ich war 18, ja. Ich war in Norwegen. Ich hatte an einem Day Off, hatte ich nichts zu tun, in Trondheim war ich. Und dann bin ich einfach so spazieren gewesen in der Stadt und irgendwann ein Museum entdeckt. Dann habe ich gedacht, ein bisschen Kultur tut sicher nicht weh. Und dann bin ich reingegangen und habe das Instrument gesehen in einer Vitrine. Man konnte es natürlich nicht anfassen. Es war auch ein historisches Instrument, relativ ramponiert. Also dann wäre sowieso nicht spielbar gewesen. Aber daneben lag ein Spielbogen und als Geiger erkennt man dann, es muss ein Streichinstrument sein. Ich fand es total interessant und ich habe dann den Museumswärter gefragt, was es für ein Instrument ist. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie Schweden und Norweger zueinander stehen. Also die Schweden finden die Norweger sehr lustig, die Norweger finden die Schweden besserwisserisch ein bisschen anstrengend und umgekehrt. Also auf jeden Fall sagte der norwegische Museumswärter, so total abwertend, das ist ein Swedish Folk Music Instrument. Also das war wirklich total abwertend und da habe ich gesagt, okay, ich weiß, wie sie zu den Schweden stehen, aber wie klingt das? Und er meinte, I will show you. Und da gab es so einen kleinen roten Knopf an der Vitrine und da konnte man drauf drücken und eben hören, wie das Instrument klingt. Und da kam eine schrecklich klingende, schätze ich so 70er Jahre, so Feldaufnahme. Und das war wirklich, also kein guter Klang, das war wirklich ein bisschen abwertend auch, wie das geklungen hat. Und er hat meine Reaktion gesehen und er hat dann irgendwie gemeint, ich habe es ja gesagt, es ist nichts Gescheites. Und da habe ich beschlossen, ich würde das Instrument nicht spielen, aber ich wollte es einfach für meine Sammlung haben. dann habe ich es einfach zu Hause gehabt und hin und wieder habe ich ein paar Töne drauf gespielt. Und irgendwann haben Kollegen von Univitas, von Ensemble Univitas, gesagt, Markus, du hast doch so ein Instrument, das klingt so witzig, magst du dann mal nicht mitnehmen und irgendwie ein oder zwei Stücke drauf spielen?
Es war aber schon ein chromatisches Instrument.
Es, also war, ein neues, es war ein halbchromatisches, so ein Volksmusikinstrument. Und ich sagte, ja, kann man mal machen. Also, ne, also ich habe sonst Geige gespielt und teilweise Mittelalter-Fiedel bei den alten Musikprogrammen oder so. Oder ja, und dann haben wir alle zusammen festgestellt, dass das Instrument doch sehr sinnvoll sein kann.
Ja, auch mit den Bordunsaiten.
Auch mit den Bordunsaiten und mit den Resonanzsaiten. Das ist einfach so eine ganz andere Klangwelt.
Sie spielen die Nickelharper oder Schlüsselfiedel, egal wie man das jetzt nennen möchte, hochvirtuos. In dem letzten Konzert in Schwäbisch Gmünd haben Sie von Bieber auch eine der Rosenkranzsonaten gespielt und haben eine sehr eigene Art, es zu interpretieren. Es wird sehr bildlich, sehr klanglich. Mhm. Das ist die Ankündigungssonate, in die wir jetzt reinhören. Die wird demnächst bei ECM veröffentlicht werden, die CD. Und zwar die erste Aufnahme mit Ihrem neuen Ensemble Super Sonus, über das wir dann noch reden. Der etwas andere Zugang zu der Ankündigung aus den Rosenkranzsonaten von Bieber, gespielt von Ihnen, Marco Ambrosini, auf der Schlüsselfiedel. Das Ensemble heißt Super Sonus, dabei ist die Obertonsängerin.
Die Obertonsängerin, genau, momentan, ja.
Anna-Maria Hefele.
Genau.
Und aber auch dabei ist Maultrommel, eine Kollegin aus Estland.
Ja, die Kanäle spielt. Also,
ja, was ist das für eine Truppe?
Das ist eine Supersonus-Truppe. Supersonus nicht im Sinne von wir sind super, sondern im lateinischen Sinne, so ein Oberton. Oberton, ja. Wir sind alle von Oberton besessen. Wir hören alle gerne Obertöne und spielen damit. Schlüsselfiedel ist ein obertonreiches Instrument, sehr reich.
Cembalo.
Und Cembalo ist obertonreich. Maultrommel wird nur mit Obertönen gespielt. Obertongesang sowieso. Und ein anderes Instrument, was total obertonlastig ist, ist Kanell. Kanell ist eine Tischharfe, könnte man vielleicht sagen, eng verwandt mit dem Kantele, mit dem finnischen Kantele. Es ist ein baltisches Instrument, was auch eine wahnsinnige Resonanz hat. Und wir haben uns nach und nach kennengelernt, eigentlich auf Kurse, also wo wir unterrichtet haben. Und wir haben irgendwann gesagt, wir müssten, weil wir sonst keine Kollegen kennen, auch die so Oberton besessen sind, wir müssen einfach zusammenspielen. Wir müssen uns einfach so ausnutzen, dass wir uns kennen. Und eigentlich diese Musik spielen, die wir sonst gerne hören würden, aber die uns keiner spielt.
Also so eine Mischung zwischen eigenen Kompositionen, Improvisationen, historischen Sachen, wie wir bei dem Bieber gehört haben. Also orientiert, Sie spielen ja wirklich alle Noten, die bei Bieber stehen. Das ist ja...
Ja, ich lasse keinen Ton aus. Ja. Ich spiele eher mehr, als er aufgeschrieben hat. Es ist so, sagen wir so, wir haben keine Stilrichtung im historischen Sinne. Also die Sachen, die wir ins Repertoire nehmen, die Kompositionen, die wir ins Repertoire nehmen, sind einfach Stücke, wo wir denken, dass sie sich gut eignen, um Obertonmusik daraus zu machen. Mhm. Ob das jetzt das Stück von Bieber ist oder es eine zeitgenössische Komposition ist oder ob wir einfach improvisieren oder wir schreiben dafür, das ist nicht maßgebend. Also das Konzept dahinter ist was anderes. Eben, das ist keine alte Musikplatte, es ist auch keine neue Musikplatte, die wir für die ECM aufgenommen haben, sondern es sind einfach Klänge. Es sind eben Obertonklänge. Und das ist unsere Art, diese Obertonklänge zum Klingen zu bringen.
Mit damit auch jetzt mit diesem historischen Stück ein ganz neuer, wirklich sehr farbiger Zugang.
Gerade bei diesem Stück, was wir auch gerade gehört haben, von Bieber. Ich meine, Bieber war ein großer Improvisator. Gerade die Rosenkranz-Sonaten nicht alle, aber die meisten, die lesen sich so, als hätte er einfach rumimprovisiert und dann einfach aufgeschrieben, was da für den gekommen sind. Und also man kriegt das Gefühl, das sind aufgeschriebene Improvisationen.
Und auch experimental.
Total experimental mit Scordatura. Ja, also dass man die Geige dann für jede Sonate anders stimmt, komplett anders stimmt und so, um eben die Resonanz des Instrumentes zu verhelfen, einfach, dass die Geige noch offener und noch mehr Resonanz kriegt. Und das ist eigentlich genau das, was mit der Schlüsselflöte einfach automatisch passiert, ohne dass man sie anders stimmen muss. Und es war immer eine Idee zu sagen, okay, eigentlich die Sonaten, die ich sonst mit der Violine oder mit der Barockvioline gespielt habe, einfach ausprobieren, wie klingt es auf meinem Instrument, was diese eigene Resonanz schon hat, durch die Resonanzseiten, die Protonseiten und. Und ich habe entdeckt, und das war vielleicht das Schwerste für mich, dazu zu kommen, einfach nicht als Geiger zu denken. Einfach zu realisieren, dass die Schlüsselfiedel keine Geige oder keine schlechte Geige oder keine bessere Geige ist. Oder einfach, es ist einfach ein ganz anderes Instrument. Das heißt, die Musik, die ich da drauf spiele, die muss, die darf, aber die muss auch anders klingen, als wenn ich sie auf der Geige spiele.
Und die darf auch wesentlich freier dann.
Und die klingen. Darf auch wesentlich freier. Ich glaube, wir Geiger, also besonders Geiger, wir sind einerseits, ist ganz toll, dass wir so eine lange Tradition haben hinter uns, die uns verhilft, einfach in unserer Interpretation einfach ganz feste Sachen zu haben, wo wir uns dran halten können. Andererseits ist es schwierig, aus dieser Tradition herauszugehen, ohne dass man dann gleich, nicht nur von Kollegen oder von der Kritik, aber von sich selbst, dass es unangenehm wird, dass man sagt, naja, eigentlich darf man eine Bach-Solosonate nicht so spielen, weil. Na, und das ist eigentlich immer der größte Feind von seiner eigenen Freiheit, ist man sich selbst. Nicht nur die Kritiker und die Kollegen und das Publikum, sondern einfach, dass man denkt, ah, das kann ich doch nicht bringen, weil man das einfach anders gelernt hat. Und wenn man ein Instrument hat, wo niemand weiß, wie man eine Bibersonate gespielt haben könnte, dann muss man was anderes erfinden. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich, zumindest nicht auf der Bühne oder für Aufnahmen, warum ich keine schwedische Musik spiele. Weil wiederum für die schwedische Volksmusik oder Populärmusik gibt es inzwischen ganz feste Vorbilder. Ob das wirklich eine Tradition ist oder eine erfundene Tradition ist, aber im Grunde ist jede Tradition erfunden. Irgendjemand fängt an und dann spielt man so. Das ist wieder eine ganz andere Frage. Aber es gibt einfach Vorbilder, sagen wir so, es gibt Vorbilder, ganz feste Vorbilder. Und ich bin einfach Italiener. Ich merke, ich kann das nachspielen, was sie spielen, was die Kollegen spielen. Aber es fehlt immer noch das letzte Element. Und das letzte Element ist einfach in der Musik geboren zu sein, aufgewachsen zu sein, einen Sinn dafür zu haben, einen kulturellen, musikalischen, aber wirklich auch kulturellen, sozialen Hintergrund. Also wofür die Musik geschrieben worden ist oder wofür die komponiert worden ist und wie man tanzt und so. Ich bin kein Schwede.
Und das gibt Ihnen natürlich auch die Freiheit, wenn Sie das rausnehmen aus diesem Kontext oder, wie Sie schon gesagt haben, zurückkehren zur alten Musik oder in die alte Musik, in die Mittelaltermusik.
Beispiel.
Wenn jetzt nun auch keine Instrumente erhalten sind, kann man doch ahnen, dass oder klanglich passt es in die mittelalterliche Musik rein. Es ist auch Ihr Typ, der auf der Suche ist, Ihr erstes Ensemble Onivitas, 1983 gegründet, da waren Sie 18, 19?
Ja, genau.
War auf der Suche nach Ungewöhnlichem. Und zwar nicht nur die Verbindung, die ja damals schon auch ein bisschen gängig war, zwischen Orient und Okzident, sondern auch die Verbindung zwischen Kunstmusik und Volksmusik.
Auf jeden Fall. Ich habe ehrlich gesagt nie das Gefühl gehabt, obwohl ich einfach ganz normal studiert habe, dass es eine Trennung gibt zwischen Musik und Musik. Es gibt im Grunde keine alte, keine neue Musik, keine Volksmusik. Es gibt Musik. Und wir Musiker haben das wahnsinnig große Glück, dass wir Musik spielen können und dass wir Musik lieben und dass wir diese Musik zwar für ein Publikum spielen dürfen und wir auch, wenn wir Glück haben, und ich habe Glück, davon leben können, aber in erster Linie, glaube ich, spielen wir immer diese Musik eigentlich in erster Linie für uns selber. Und dass es mir darum geht, dass ich die Musik, die ich gerade spiele, erstens, dass ich sie mag und zweitens, dass ich die Musik also das Stück, die Musik an sich und meine Interpretation vertreten kann. Und zwar ich sie vertreten kann. Nicht fürs Publikum, sondern ich möchte sie vertreten. Ich möchte sicher sein, dass das ist, was ich auch hören möchte. Und es ist, glaube ich, ein großes Geschenk, wenn man in der Lage ist, sowas machen zu dürfen.
Esta è come Santa Maria guariseo un hombre che era toleto do corpo e dos maus na sa igreja en salus.
Sie hören SWR 2 zur Person und die ist heute der Geiger, Nickelharper-Spieler, Komponist und Arrangeur Marco Ambrosini. Das war Como Pueden Ser Sas Culpas aus einem Konzert, das Sie mit Ihrem Ensemble Onivitas im Jahr 2000 bei der Internationalen Festwoche der Alten Musik in Bad Wimpfen gegeben haben. Mit Musik und Poesie am Hofe des Staufer Kaisers Friedrich II. Sie kommen aus Forlì, einer Stadt in Oberitalien mit mittelalterlichem Kern, in der auch die Renaissance und der Barock Spuren hinterlassen hat. Hat Sie das Historische auch schon in Ihrer Heimatstadt fasziniert?
Nein, nicht unbedingt. Es ist so, ich habe meinen Geigenprofessor Adrio Casagrande, der war ein Barockfanatiker und wir haben kaum was anderes gemacht als Barockmusik während des Studiums. Und als ich Komposition studiert habe, war mein Prof auch ein Mittelalterfanatiker, weil er gedacht hat, wir müssen unbedingt die mittelalterliche Musik verstehen, bevor wir überhaupt daran denken, was Neues zu komponieren. Und deswegen bin ich einfach so ganz unverhofft und aber notgedrungen zur alten Musik gekommen, während des Studiums einfach. Und es hat mich tatsächlich total interessiert, weil ich gedacht habe, ja, es ist wirklich sehr interessant, an die Wurzeln zu gehen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass die Popmusik, also damalige Popmusik in den 80er und 90er, dass sie eigentlich nicht wirklich viel anders ist als Renaissance. Und eigentlich, dass man dann, wenn man dann Jazz spielen will, dann doch zurück zu den Kirchentonarten zurück muss. Deswegen, was ich auch vorhin sagte, ich glaube nicht, dass es wirklich verschiedene Arten von Musik ist. Es ist immer Musik, es ist immer Musik. Und es gibt immer dieselbe Elemente, die irgendwie anders zusammengemischt werden. Und es kommt wirklich darauf an, was wir Musiker daraus machen, also wie wir diese Musik fühlen.
Trotzdem hätten Sie Barockgeiger werden können. Sie hätten sich nicht unbedingt dem Mittelalterlichen zuwenden müssen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich hätte Barockgeiger werden können. Das ist, glaube ich, eher eine Zufallsgeschichte, ne? Dass ich einfach mehr Zugang gefunden habe zu Veranstaltungen oder zu Konzerten überhaupt, wo es dann entweder ganz frühe Musik oder eben zeitgenössische Werke und Jazz und.
Wobei 1983 haben Sie schon Onivitas mitgegründet, das heißt ganz jung, eben mit 18, mit 19, ja. Waren Sie schon auf der Suche nach einem anderen Weg?
Ja, also Onivitas zu gründen war eine Herzensangelegenheit.
Wo haben Sie die Kollegen denn getroffen?
Ja, wir haben uns auf der Straße getroffen, buchstäblich.
Also, in Innsbruck?
Überall in Europa. Es ist so, in der Zeit damals hatte ich das Gefühl, ich muss aus der ernsten Musik raus. Ich hatte auch ein Jahr in der Philharmonie gespielt, schon auch sehr jung. Da war ich auch als Geiger in der Philharmonie.
Wo?
Ein Jahr lang angestellt am Orchester Philharmonica Marchigiana, also in Ancona. Mhm. Und ich hatte gemerkt, dass es zwar sehr lustig ist, mit den Kollegen unterwegs zu sein und Tournees zu spielen und überall auf der ganzen Welt irgendwo aufzutreten, aber dass ich nicht unbedingt ein Orchestermusiker bin. Und ich habe gekündigt an einem Tag, wo unser Dirigent eine Orchesterprobe abgebrochen hatte und gesagt, Sie da hinten, Herr Ambrosini, ein bisschen weniger Gefühl bitte. ich habe wahrscheinlich zu emotional gespielt. Das darf man nicht. Man muss einfach einen Orchesterklang hinkriegen, richtigerweise. Und dann habe ich dann bis zum Ende der Probe nachgedacht. Ich gesagt, was mache ich denn hier? Und am Ende der Probe habe ich direkt gekündigt. Ich habe gesagt, wenn ich nicht den Stoff habe, Orchestermusiker zu sein, dann werde ich Solist. Dann habe ich gedacht, ich werde einfach Solist.
Die Idee von Onni Vitas war aber auch jetzt nicht unbedingt eine historisch absolut fundierte, dass man jetzt ein Mittelalter so aufführt, wie Mittelalter aufzuführen ist, wobei man sagen muss, die Musik des Mittelalters ist sowieso die Fantasie über die Musik des Mittelalters, sondern sie haben sich da auch gleich den Freiraum genommen, Musik zu gestalten, die aber mittelalterliche Wurzeln hat.
Ja, das war, glaube ich, ein gemeinsames Interesse von den damaligen Gründungsmitgliedern. Das war ein Peter Rabanza, der immer noch mitspielt. Das ist der Sänger von Onni Vitas. Und die Hanna Steiner, die Flötistin, die ist schon ganz, ganz lange nicht mehr dabei. Die war nur ganz am Anfang dabei. Wir haben es zu dritt gegründet. Es war die Zeit von Augenweide, es war die Zeit von Angelo Branduardi und so. Und es gab einfach diese ganz tolle Mischung damals zwischen irgendwie so Mittelalter, Renaissance-Musik und populär und ein bisschen Pop. Das hat uns damals total interessiert. Und wir wollten selber so ein bisschen experimentieren in der Richtung. Und wir haben damals, und so haben wir überhaupt die ganzen Kollegen danach auch getroffen, oder nicht alle, aber so die erste Garde sozusagen, wir haben ganz viel Straßenmusik gemacht. Und zwar wirklich mit Überzeugung. Weil wir eben nicht ein sogenannten trockenen Ambiente spielen wollten, ein Konzert, so, wo die Leute einfach da sitzen und zuhören müssen, sondern draußen und schauen, wer stehen bleibt. Ob man wirklich die Musik so darbieten können und so vortragen können, dass die Leute wirklich, obwohl man in der Stadt spielt, zwischen den Autos, zwischen den Geschäften, so, dass sie wirklich stehen bleiben und dass sie zuhören.
Und dann ist man eigentlich auch fast bei der mittelalterlichen Idee, denn früher werden die Leute wirklich stehen geblieben sein, weil es gar nichts anderes gab, wenn mal Musikanten in der Stadt waren.
Allerdings, ja. Und es hat wirklich was damit zu tun und auch was zu sagen eigentlich. Ne?
Was eine hohe Kunst ist heute, weil in der ganzen Geräuschkulisse.
Genau. Und das war für mich auch, ehrlich gesagt, die beste Schule. Ich habe gemerkt, während des Studiums habe ich ganz viel gelernt, natürlich, also das ganze Werkzeug, also das technische Können, das theoretische Können und überhaupt, aber das Spielen, also das so spielen, dass die Leute zuhören möchten, das habe ich wirklich bei der Straßenmusik gelernt. Teilweise ganz allein, teilweise mit den Kollegen von Onni Vitas, teilweise ganz anders. Ich habe ganz viele tolle Jobs gehabt. Ich habe ganz viel Pianobar gespielt, nicht mit dem Piano, sondern mit dem Pianisten zusammen. Ich habe Geige gespielt. Das heißt, nächtelang in irgendwelche Clubs, alle möglichen Standards, von den Beatles bis hin zum Jazz, zum teilweise Klassik und so, die ganze Nacht einfach Jukebox gespielt. Teilweise habe ich eine Zeit lang in München gearbeitet, in einem Country Club. Da haben wir so Bluegrass und Country Music gespielt, ne, mit Amerikanern zusammen. Ich denke, dass mich das alles ziemlich geprägt hat.
Wenn Sie in Clubs gespielt haben, also gab es doch immer eine Affinität auch zum Jazz, wobei den Jazz, den Sie jetzt auch mehr machen und für den Sie 1993 schon gekürt wurden als Newcomer in der SWF Jazz Session, das ist doch eine Art von Jazz gewesen, die sich auf die europäischen Wurzeln und dann eben auch auf die Folklore bezieht.
Absolut, absolut. Ich, wie ich vorhin auch schon sagte, ich bin kein Schwede, aber ich bin auch kein Amerikaner. Ich finde amerikanische Musik sehr inspirierend. Die haben einfach einen ganz anderen Hintergrund. Kulturellen Hintergrund, historischen Hintergrund. Und ich finde, inzwischen haben europäische Musiker wirklich eine ganz besondere Art, Jazz zu spielen, teilweise sogar Blues zu spielen, wo man wirklich sofort hört, das sind Europäer, die das spielen und die wirklich mit unseren Wurzeln viel mehr zu tun haben als bei den Amerikanern. Die Amerikaner, die haben eine wahnsinnig starke, richtigerweise Verbindung zur schwarzen Musik, weil sie auch daraus kommt, natürlich. Die sind aber, also meine Meinung ist, dass sie ein bisschen dahin geblieben sind. Während in Europa wir das eben über die Amerikaner wiederum ganz viel, also über die Amerikaner ganz viel übernommen haben und geöffnet Richtung unsere eben Volksmusik, unsere Tradition und unser Modal-Jazz zum Beispiel. Und, so. Und das hat wirklich eine ganz andere Farbe bekommen und die gefällt mir.
Bei der SWR Jazz Session haben Sie zusammengespielt mit Abu Khalil, mit dem Oud-Spieler Abu Khalil. Und wir hören jetzt ein Duo mit dem spanischen Kontrabassisten Renaud Garcia Fons. Alegrias, ein Duo, das Sie, Marco Ambrosini, 1993 beim Abschlusskonzert des SWF New Jazz Meetings mit Renaud Garcia Fons zusammengespielt haben. Seitdem sind Sie neben der alten Musik auch immer im Jazzbereich unterwegs, haben mit allen möglichen Leuten zusammengespielt. Und es gibt eine neue Produktion, die ich auch sehr faszinierend finde, mit Jean-Louis Martinier, dem französischen Akkordeonisten. Auch eine Produktion für ECM. Wie sind denn die Voraussetzungen? Wer schreibt die Stücke? Kommen sie einfach zusammen und improvisieren? Gibt es Noten mit Teilen, die festgelegt sind und mit Freiheiten für die Improvisation? Wie entsteht so eine Produktion?
Ja, das ist eine interessante Frage. Man muss vielleicht ein bisschen die Vorgeschichte kennen, diese besondere Beziehung, die zwischen mir und Jean-Louis gibt. Wir waren ganz früh, haben wir zusammengespielt, denn das waren die Ausläufe der Orchestre National du Jazz aus Paris. Also die paar Kollegen, die damals noch zusammengespielt haben, Bûcher dans le Silence haben sie sich damals genannt. Da war der Godard zum Beispiel, da war Jean-Louis Martinier, Sylvestre war dabei, Micha Rissler, wieder nur ein paar Namen zu nennen. Und Micha Rissler hat damals sehr, sehr, sehr viel geschrieben für so ein größeres Ensemble halt. Und wir sind mit seinen Produktionen auf Tournee gegangen, auf meistens Jazz-Festivals. Und Jean-Louis und ich waren eben bei vielen seiner Projekten dabei. Von mir.
Also, er spielt Klarinette, Bassklarinette?
Ja, Klarinette und Bassklarinette. Ja, Michael Rissler ist ja einer der bekanntesten deutschen Klarinettisten, also im Bereich der neuen Musik. Und es war immer so, dass ich ganz rechts auf der Bühne stand und Jean-Louis ganz links. Und zwischen uns waren 14 Musiker. Unter anderem auch Markus Stockhausen zum Beispiel, das Swoboda und so, auch Bläser. Also wir konnten uns weder sehen noch richtig hören, weil dazwischen die ganze Bläser waren und Schlagzeug. Und wir waren einfach 14 bis 20 Meter auseinander. Und wir hatten aber immer das Gefühl, wir spielen zusammen. Und irgendwann sagte der Michael, ja, wäre schön, wenn ihr beide ein Duo habt. Und wir haben einfach ein Duo improvisiert. Also auf Abstand und ohne uns zu sehen und ohne uns zu hören eigentlich. Und wir haben beide das Gefühl gehabt, das ist Telepathie, das ist reine Telepathie. Ich wusste, was er tut, er wusste, was ich tue. Und wir haben dann jahrelang immer wieder gesagt, wo wir uns getroffen haben, wir müssen irgendwas zusammen, also wir beide zusammen, nicht nur als Gäste, bei verschiedenen Ensembles, sondern wirklich wir beide als Duo was zusammen machen. Und wie es oft so ist, man findet dann doch nie die Zeit, weil jeder tausend andere Sachen zu tun hat und Konzerte und. Und irgendwann sind wir in Belgien auf einem Jazzfestival in Dinant und er spielt mit, weiß nicht mehr mit wem, auf jeden Fall, ich war dort mit Rolf Lislewand, mit der damaligen ECM-Produktion, es war auch ein ECM-Festival und Manfred war natürlich auch dabei, Manfred Eicher. Von ECM. Am nächsten Morgen, nachdem wir beide gespielt haben, abends, sitzen wir beim Frühstück. Jean-Louis und ich sehen uns und umarmen uns sehr herzlich. Und Manfred schaut uns an und sagt, ihr kennt euch gut. Er sagt, ja, ja, und schon seit langem. Meinte, ja, also ich frage Jean-Louis seit Jahren, er soll meine eigene Produktion machen. Und ich frage dich seit Jahren. Und ihr beide habt ja immer gesagt, naja, irgendwann, wir warten auf die zündende Idee und so, weißt du, jetzt sage ich euch, jetzt macht ihr eine Duo-Produktion für mich und fertig. Und ich gebe euch nicht lange Zeit dafür. Also da mussten wir Ja, wir wussten, Manfred wartet darauf und es ist auch eine tolle Sache, bei der ECM eben und mit Manfred zusammen an einer Produktion zu arbeiten und mit Manfred überhaupt im Studio zu sein und seine Aufnahmeleitung auch zu genießen bei der Produktion. Und dann haben wir uns einfach ein paar Mal getroffen und wir haben wirklich einfach Stücke mitgebracht, improvisiert und wir haben uns gefragt, was möchten wir spielen? Was möchten wir spielen?
Sind ja auch immer wieder bekannte Komponisten zu Gast.
Ja, also, zu Gast, ein genau. Bach an, ja, oder? Zum Beispiel so ganz Unbekannte, genau, Johann Sebastian und so, zum Beispiel, oder Pergolesi. Ja, wir haben einfach irgendwelche Stücke genommen, ganz ehrlich, ohne jetzt wirklich darauf zu achten. Wir haben geguckt, was könnte gut klingen, weil es ging nicht darum, eben so ein Programm zu erarbeiten, sondern einen Klang zu finden, der uns gefällt. Und wir haben einfach ganz früh festgestellt, wir würden gerne zusammen die Musik spielen, die wir gerne hören möchten.
Aber das meiste ist dann schon Improvisation.
Also das
oder
Ganze.
Ist doch viel Absprache. Nee, also ich meine, Bach kann man nicht improvisieren, so wie sie das spielen.
Wir spielen doch nicht jeden Ton, was da. Und teilweise auch ein bisschen mehr. Es ist schon so, also die ganze CD besteht wahrscheinlich aus 5 Blättern. Und das meiste auf der CD ist improvisiert. Und wenn wir dieses Programm spielen, und das passiert sehr oft, weil wir auch oft gefragt werden, dann ist es auch so, dass wir keine Programmliste angeben, also keine Reihenfolge, also abgeben an die Veranstalter, weil wir nicht wissen, was wir spielen. Also wir entscheiden nicht, es passiert uns. Wir setzen uns hin und fangen an und 1,5 Stunden später sind wir fertig.
CD Inventio mit Jean-Louis Martinier und Ihnen, Marco Ambrosini. Jedes Mal, haben Sie gesagt, entsteht wieder was ganz Neues, jedes Konzert ist anders. Gibt es viele Musiker, mit denen Sie so den Draht haben, wie Sie das hier andeuten mit Martinier?
Also mit Martinier ist wirklich ganz besonders. Also es ist wirklich, das ist reine Telepathie, glaube ich, weil wir müssen nichts absprechen. Und zusammenspielen ist wirklich nur Freude. Und wir sprechen uns nach jedem Konzert und fragen uns eben, was passiert ist. Und es ist oft so, dass wir beide das Gefühl haben, dass nicht wir die Musik spielen, sondern dass die Musik uns spielt.
Also auch ein bisschen ein Flow-Erlebnis für
absolut,
Sie dann im
absolut,
Konzert.
Absolut. Nicht nur ein bisschen, es ist ganz viel. Es ist oft so, dass ich zuhöre, was ich spiele, aber ich weiß es nicht. Es passiert einfach. Es ist die Musik, die mich spielt. Und es ist die Musik, die uns gemeinsam spielt, das ist das Schöne dran, weil das, was wir beide improvisieren, ohne zu wissen, was wir machen, so dermaßen zusammenläuft, dass man fast nicht glauben kann, also von Zuschauerseite, dass es nicht eingeübt ist, aber wir üben nicht. Es kommt einfach so raus.
Sie haben ja auch vorher angedeutet, selbst in dieser großen Formation mit Michael Riesler, obwohl Sie ganz außen saßen, sind Sie zusammengekommen. Aber eigentlich ist es doch auch was im Duo eher passiert als in so einer großen Formation, oder?
Das war auf jeden Fall. Nur wir haben uns damals gedacht, wenn es schon so passiert in der großen Formation und mit 20 Meter Abstand zwischen uns, dann muss es als Duo noch schöner sein. Und es ist tatsächlich absolut, es funktioniert. Aber sonst, solche Flow-Erlebnisse, die habe ich ehrlich gesagt oft in der Musik. Und es ist eigentlich das, was mich in erster Linie wirklich interessiert beim Spielen.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Musik aus Ihnen herausströmt, dass Sie gar nicht so viel dazu tun müssen. Erstmal gehört natürlich da eine absolut technische Souveränität zu.
Ja, man muss einfach sicher sein, dass es, sagen wir so, die absolute Sicherheit gibt es natürlich nicht, aber ziemlich sicher sein, dass das, was rauskommt, anhörbar ist. Ne? Also man muss eben, eine technische Sicherheit muss auf jeden Fall dabei sein.
Und man muss auch das Vertrauen haben, dass
das Vertrauen kommt. Haben, dass man richtig liegt und dass man richtig greift und dass man richtig interpretiert, was man spielt oder was die Kollegen spielen. Aber gleichzeitig ist, glaube ich, auch was Tieferes drin. Für mich ist es jedes Mal spielen ein eigentlich eher so ein spirituelles Erlebnis. Ich habe immer gedacht, ich bin vielleicht so extrem bei solchen Sachen. Ich bilde mir was ein. Und irgendwann habe ich ein Buch gelesen von einem Sufi-Meister. Die Sufis sind auch total abgedreht für ihre Musik. Die Musik ist das Höchste, was die haben. Und er schrieb, dass die Musik die einzige Kunstform ist, die fähig ist, dem Mensch mit der Göttlichkeit zu verbinden, weil Musik nicht interpretiert werden kann. Also Poesie, da muss man die Sprache verstehen. Wenn man ein Bild sieht, das Bild will uns was zeigen. Bei Musik muss man die Sprache nicht verstehen. Wenn man die versteht, dann hat man mehr davon, aber man muss es gar nicht. Deswegen sind wir auch imstande, Musik aus Kulturkreisen zu genießen, die wir gar nicht kennen. Es war Klang einfach so primitiv in uns drin, so die primitiv im guten Sinne, so an unseren Ursprung geht. Und er schrieb eben, dass nicht mal die Religion das schafft, die Menschen mit dem Göttlichen zusammenzuführen.
Ich glaube, das wusste auch Bach, dass das
einfach wusste auch um die Bach, Musik genau, geht. Genau, aber das mit der Musik geht. Und er schrieb auch, und wenn das stimmt, dass die Zuhörer zur Göttlichkeit hingeführt werden durch die Musik, wie glücklich müssen die Musiker sein, die diese Musik produziert, wie nah dran. Und das ist aber wirklich so, dass das, was mich interessiert bei der Musik, ist, dass man wirklich, wenn man an diesem Klang wirklich nah ist, dass man spürt, es ist mehr als nur Klang.
Hören wir die Sufi-Hymne quasi, Mevlana? In der Sufi-Tradition ist die Musik und auch der Tanz eben, wie Sie gesagt haben, ganz wichtig. Wir haben aber natürlich auch eine andere Modalität. Ist es einfacher, mit dieser doch weicheren Modalität als mit unserem durtonalen auch zu so einem Flow oder zu so einem spirituellen Erlebnis zu kommen?
Auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist nicht einfach und nicht schwerer. Die Frage ist immer, wo man sich zu Hause fühlt. Also es ist leichter, in den Flow zu kommen, wenn man in einer Tonalität oder in einem, sagen wir so, einem Musiksystem sich befindet, wo man sich zu Hause fühlt, wo man nicht nachdenken muss. Die besten Erlebnisse, die habe ich im Blues. Beim Blues ist der modale Umfang so hundertprozentig klar und so durchsichtig, dass man sich wirklich komplett gehen lassen kann. Da muss man nicht aufpassen. Das ist, eigentlich ist es fast unmöglich. Man muss wirklich anstrengen, was zu spielen, was nicht da reinpasst. Ich lasse mich einfach komplett gehen, weil da kann mir nichts passieren, außer dass ich Freude habe.
Ich stelle mir das ganz schön kompliziert vor. Sie bedienen doch alle möglichen Epochen, also vom Mittelalter, dann geht es in die Renaissance oder weiter nach vorne Richtung Barock. Und dann das Orientalische und das Okzidentale. Und wir haben jetzt die Sufi-Musik gehört. Sie spielen aber auch sephardische Sachen, also jüdische Sachen, die natürlich wieder eine ähnliche Modalität haben, aber doch ein bisschen anders sind. Ist es jedes Mal dann doch ein großer Prozess, sich da einzuspielen, oder können Sie zwischen den Stilen auch wechseln?
Auch eine sehr gute Frage. Ich denke, dass ich von vielen Kollegen engagiert werde für alle möglichen Produktionen, weil ich im Endeffekt doch meinen eigenen Stil dazwischen gefunden habe. Das heißt, dass ich doch ein bisschen sehr viel mische. Also, wenn ich Jazz spiele, hört man durch, dass ich auch in der alten Musik zu Hause bin. Wenn ich alte Musik spiele, dann hört man ein bisschen Jazz durch. Und wenn ich orientalische Musik spiele, etc., etc. Mhm. Es ist so, dass es, glaube ich, immer ein bisschen sehr viel nach Ambrosini klingt. Und im Endeffekt richte ich mich schon danach, mit wem ich spiele und ob ich jetzt ein reines Mittelalterprogramm spielen soll oder nur rein Jazz, oder natürlich sind die meisten Komponenten davon, sind dann in meinen Spielen drin, aber nicht nur. Ich tue immer ganz viel von meinem musikalischen Hintergrund, der eben so breit gesteuert ist, da reinmischen. Ich habe eine große Hilfe bekommen, und zwar wenn ich zum Beispiel orientalische Musik spiele, also ich kann sie, glaube ich, relativ gut nachfühlen und nachspielen und mitspielen mit Kollegen, einfach weil ich sehr oft und sehr lange mit Persern zusammengespielt habe, vor allem, aber auch sehr viel mit Arabern zusammen, also abgesehen jetzt von Erfahrungen mit Rabia Boukhalil, aber auch mit Musikern aus dem Libanon, damals aus Syrien. Ich habe in Syrien auch relativ gut gearbeitet im Theater, natürlich vor dem Krieg, wo ich mich auch jetzt frage, wo sind die ganzen Kollegen, sind sie überhaupt noch am Leben oder nicht? Aleppo ist komplett zerstört, da war ich auch relativ lange, so ein paar Vorstellungen gehabt. Und das hilft natürlich. Oder im Tournee in Israel durch die Kibbutz und einfach die sephardische Stücke dort nochmal vortragen und wirklich Zeitzeugen fragen, die dann kommen und sagen, ja, die Melodie, die hat mir meine Oma zum Einschlafen damals vorgesungen, und dann einfach vergleichen, wie sie das spüren und ob meine Art, die zu interpretieren, auch genehm ist.
Denn es ist auch wieder faszinierend, wie westliche Sänger doch auch den östlichen Ton treffen können, wie auch Belinda Sykes, die natürlich auch viel sich auseinandergesetzt hat mit orientalischen Gesangstechniken etc. Aber es ist schon faszinierend, wie für meine oder für unsere westlichen Ohren, wie authentisch das dann doch klingt.
Das ist erstens immer relativ, ne? Also Belinda, insbesondere Belinda Sykes, die hat teilweise östliche Gesangstechniken, also östliche, europäische in Bulgarien studiert und teilweise auch in Casablanca, eben Arabisch, und die spricht auch Arabisch, also die hat auch Arabisch als
das
Sprache studiert. Ja, absolut, ja. Also die weiß, was sie singt, und die kann es auch richtig aussprechen, und die hat auch in arabischen Ländern gelebt und dort ganz viel gesungen auch und gearbeitet. Aber ich glaube, das, was die Leute mögen, ist eben, dass man hört, dass man eben was Besonderes hat und dass man eben nicht die arabische Sängerin ist, sondern dass dann doch was Europäisches durchscheint, ne?
Diese Sufi-Musik, die war von der CD Mediterraneum, und das ist eine Reise auch rund um das Mittelmeer, wo natürlich all diese Einflüsse auch zusammenkommen.
Ja, das ist eher eine Reise durchs Mittelmeer. Also die Idee davon war, wir haben uns vorgestellt, es gibt einen einsamen Schwimmer, der einfach badet und schwimmt durchs Mittelmeer, und der hört von allen Seiten irgendwelche Musikfetzen. Und diese Musikfetzen, irgendwie aus dem christlichen Mittelmeer, aus dem arabischen Mittelmeer, aus dem jüdischen Mittelmeer, die mischen sich miteinander in seinem Kopf, und er träumt davon. Und diese CD, die ist auch voll mit den Improvisationen, und es ging wirklich darum, uns vorzustellen, wie diese Musikfetzen zusammenkommen und zusammen erträumt werden. Und es ist eigentlich so eine Stunde Traummusik. Thank you.
Laudemus Virginem und Bektashi Nefes?
Ja, allerdings, ja. Das ist ein osmanisches Stück, was zufälligerweise als Musikfetz zu dem anderen auch passt. Okay. Und wir haben gedacht, die passen so schön zusammen, wir möchten sie total gerne zusammenspielen.
Also wir sind im 14. Jahrhundert in Spanien, aus dem Libre Vermel de Montserrat, gemischt mit etwas otonischer Tradition aus dem 17. Jahrhundert.
Ja, genau.
Mit dem Ensemble Onivitas, dessen Mitgründer Sie sind, Marco Ambrosini. Sie sind aber nicht nur Musiker in allen möglichen Stilen. Es ist ja ganz schwierig, sie überhaupt zu erfassen. Also wir sind jetzt in dieser Mittelaltermusik, in der Improvisation schon gewesen. Sie haben auch ein Tonstudio.
Ja, ich habe mit der Perkussionistin von Onivitas, Katharina Dussmann, wir haben zusammen ein, ja, Tonstudio ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig, es ist ein Produktionsstudio, eher. Es ist ein Produktionsstudio, wo wir vordergründig unsere eigene Musik produzieren, größtenteils für multimediale Inszenierungen, die wir in ganz Europa präsentiert haben, Museen, Parks.
Also das sind Sie dann alles, Sie sind Komponist, Arrangeur und ja, auch Musiker.
In Industriedenkmäler allen. Zum Beispiel, die dann mit Licht und Klang inszeniert werden und so. Und wir komponieren die Musik dafür, wir produzieren sie und wir bereiten auch die Spielung vor.
Also die Beschallung der Örtlichkeiten?
Nicht nur Beschallung, es geht teilweise sind es Kompositionen für mehr als 30 Kanäle, die gleichzeitig abgespielt werden. Und dazu Licht, Hologramme, Projektionen dazu synchronisiert werden, die größtenteils manchmal von uns auch künstlerisch geführt werden, mit Kollegen, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten. Da wird diese Musik produziert. Wir schreiben auch ziemlich viel Theatermusik, teilweise Szenenmusik für Künstler, zum Beispiel für Artisten. Unsere Kunden, würden wir da in diesem Bereich sagen, es sind Artisten von Cirque du Soleil zum Beispiel, ne, die dann ihre Musik genau auf die Bewegung komponiert haben müssen. Ne. Die schicken uns zum Beispiel ein Video von der Nummer, die sie machen. Die wollen, dass die Musik absolut zu jeder Bewegung passt. Das machen wir dann.
Sind Ihre CDs auch in diesem Studio entstanden?
Viele, viele. Sagen wir so, unsere eigene Produktion, wo wir selber die Musik schreiben, die entstehen in diesem Studio, weil wir dann auch die Ruhe und die Zeit vor allem haben, da wirklich ganz langsam vorzugehen und kreativ zu sein, ohne Terminstress und ohne auf die Stundenanzahl zu schauen. Aber so Produktionen, wo wir selber spielen, also wo wir selber nur als Musiker engagiert werden, die lassen wir lieber von Kollegen aufnehmen.
Aber Sie haben auch fremde Ensembles in Ihrem Studio.
Ja, es hat sich einfach durch die Jahre rumgesprochen. Also unser Studio besteht seit 91, das ist auch eine ziemlich lange Zeit.
In Hatzfeld, das ist gerade noch Hessen?
Das ist gerade noch Hessen, ganz kurz vor der Sektorengrenze. Und ganz viele Musiker, also viele aus dem alten Musikbereich, aber auch viele Jazzer, kommen zu uns, die mal bei uns waren oder die Produktionen gehört haben, die von uns aufgenommen oder abgemischt wurden. Und wollen genau diesen Klang haben. Es ist sehr interessant auch zu sehen, welche Musiker zu uns kommen. Wir haben sehr viele, die aus Italien kommen, Schweden, Frankreich. Letzte Woche hatten wir eine wahnsinnige Koto-Spielerin aus Kyoto, aus Japan. Und die kommen zu uns nicht, weil Hatzfeld so schön ist oder weil das zentral liegt, weil es liegt weder zentral noch irgendwas. Die kommen zu uns, weil sie genau diesen Klang haben wollen.
Geht es nur um den Klang oder geht es auch um die künstlerische Betreuung?
Ich glaube, es geht um beides. Es geht darum, dass sie wissen, dass sie eine künstlerische Leitung, eine Aufnahmeleitung kriegen von zwei Musikern, die nicht nur Studioerfahrung, also nicht nur
die
Selbstmusiker sind. Ne, und die wissen, wie man mit Musikern spricht, weil sie das selber so möchten, dass mit ihnen so gesprochen wird.
Wie oft passiert es dabei, dass dann jemand sagt, hol doch deine Schlüsselfiedel.
Und das passiert eben sehr oft, dass dann die Leute sagen, du, wir brauchen da vielleicht noch eine kleine Perkussion für die ganze CD und dann muss die Katharina auch alt mitspielen oder eine Schlüsselfiedel oder eine Geige natürlich oder was auch immer. Und das machen wir dann auch mit, wenn es nicht zu stressig wird.
Aber normalerweise ist es so, dass Sie von anderen eingeladen werden. Also Sie sind auf einer Reihe von ECM-Produktionen auch zu hören. Rolf Lislewand haben Sie vorher schon genannt. Wir hören einen Ausschnitt aus der CD Diminuito. Die Resacada Segunda von Diego Ortiz. Das war die Recercada Secunda von Diego Ortiz, wo Sie, Marco Ambrosini, zusammen im Ensemble des Lautenisten Rolf Lisleband mitgespielt haben. Aber Sie machen nicht nur solche quasi von alten Musik ausgehenden Improvisationen, sondern auch richtige neue Musik. Es gibt eine Aufnahme, da spielen Sie bei der estischen Komponistin Helena Tuve mit im Ensemble, die auch Glasharmonika spielt.
Sie selber ist weniger als Musikerin, sondern wirklich als Komponistin gefragt. Also die schreibt, finde ich, großartige Werke im Bereich der sogenannten zeitgenössischen Musik. Vor allem Vokalmusik. Die nutzt dabei auch, wenn sie selber mitspielt, eben Glasharfe, Klingel, also ganz viele schön klingende, besondere Instrumente, aber vordergründig ist sie einfach Komponistin.
Aber wenn Sie sagen Komponistin, dann haben Sie dort wirklich Noten vor der Nase.
In diesem Fall hat man wirklich Noten vor der Nase und nicht nur Noten, sondern wie es oft in diesem Bereich ist, da werden die Noten wirklich ganz genau gespielt und die Komponistin sitzt daneben und sagt, nein Marco, nicht, also nicht ganz mehr zur Pforte, vielleicht dann doch eine Idee mehr oder weniger. Also nein, das ist wirklich das krasse Gegenteil, wo man sich dann wirklich komplett unterordnen muss. Und das ist wirklich ihr Werk. Und in dem Moment bist du ein Instrument, bist du einfach ihr Instrument.
Für Sie auch genauso faszinierend?
Das ist auch faszinierend, weil ich dann die Möglichkeit habe, einfach in ihre Welt reinzukommen. Mhm. Und das ist dann nicht mehr meine, es ist ihre Welt.
Dann auch die Verantwortung eigentlich abgeben.
Die Verantwortung abgeben und gleichzeitig einen Einblick zu bekommen, eben in die Seele von einem anderen Menschen. Und drittens, weil ich Helena auch wohl schätze als Komponistin und auch als Freundin, es ist auch ein Liebesdienst. Also das ist einfach ein Freundschaftsdienst, dass man sagt, ich schenke dir meine Kunst und meinen Klang, damit dein Werk genauso rauskommt, wie du das in dir drin gehört hast.
Arboles, Jovan, ja, Cordiuvia, also die Bäume, die weinen nach Regen.
Nach dem Regen, Arboles, Jovan, Cordiuvia. Das ist ein Werk, was wir gerade gehört haben, was Helena geschrieben hat, wirklich für Ariane Saval. Also Ariane ist die Tochter von Jordi und ist auch eine ganz, ganz liebe Kollegin. Ich spiele sehr, sehr, sehr gerne, Affinistin, ich spiele sehr gerne mit ihr. Und die übrigen Sänger, das Gesangsensemble, ist das Ensemble Vox Clamantis. Das ist das bekannteste, was es gibt in den baltischen Ländern. Ist das Ensemble, was zum Beispiel die ganze Uraufführung von Arvo Pärt singt. Genau mit diesem Ensemble werden wir jetzt in ein paar Wochen wieder in Tallinn, in Estland, eine neue CD aufnehmen. Und zwar sind es religiöse Werke aus der sowjetischen Zeit. Und was mich total freut, also wir werden drei Instrumentalisten, drei Solisten sein bei dieser Aufnahme. Die zweite Person ist die Annalisa Eller. Das ist meine Kollegin aus Supersonus, also die Kanel spielt, diese Tischharfe. Und die dritte Person ist meine Tochter, ist Angela. Angela Ambrosini, die inzwischen auch, obwohl sie sehr jung ist, jetzt wird sie 18, die seit vielen Jahren, seit sie 12 ist, ist sie konzertant unterwegs und zwar wirklich auf einem hohen Niveau. Sie spielt blöderweise dasselbe Instrument wie ich. Ich weiß nicht, wie sie auf die Idee gekommen ist.
Meinen Sie jetzt Geige oder Nückelhaper?
Die meine Nückelhaper. Die hat irgendwann gesagt, sie will Nückelhaper lernen. Ich habe gesagt, warum? Ich meine, das ist kein Papa gescheites schon. Instrument. Und das ist das Instrument, was dein Vater spielt. Und meinte sie, ja, das gefällt mir. Das hat nichts mit dir zu tun. Ich möchte einfach dieses Instrument spielen. Und seitdem spielt sie das und sie spielt es sehr gut. und ehrlicherweise finde ich mit einem schöneren Klang als ich. Und zwar aus dem Grund...
Der stolze Papa.
Nein, nicht stolz. Ich arbeite als Dozent, ne? Und deswegen bin ich auch gewohnt, meine Schüler und Studenten auch zu beurteilen und so. Und dass wir merken alle einen großen Unterschied, ob unsere Studenten vorher was anderes gespielt haben. Die meisten sind Geiger oder Bratschisten oder Kontrabassisten. Und das ist so wie für mich auch immer wahnsinnig schwer zu sagen, okay, ich spiele jetzt Schlüsselfiedel oder eben Nikolaus und es ist wirklich ein ganz anderes Instrument und einfach vergessen, was man sonst gelernt hat. Die Bogenführung ist wirklich anders, das Greifen ist wirklich anders und so und man hört trotzdem immer noch den Geiger
da oder den Cellisten durch. Das ist die erste originäre Nikolaus-Spielerin.
Genau, und sie hat einfach, es ist ja erstes Instrument. Man hört es, die hat einen Ton, den ich nicht, wahrscheinlich nie haben werde. Und wir haben sonst nur eine andere Person, die wirklich konzertant auf höchstem Niveau unterwegs ist, ist die Emilia Ampere aus Schweden, die auch als Kind sofort mit der Nyckelharpe angefangen hat, als erstes Instrument. Und man hört das. Die spielt einfach anders, die hat einen anderen Ton. Es ist unverkennbar.
Ihre Tochter Angela muss sich ranhalten, wenn sie bei Ihnen mithalten will. Sie haben einen übervollen Terminkalender und bereits etwa 150 CDs aufgenommen. Haben Sie denn noch irgendwelche Träume? Gibt es einen Musiker, mit dem Sie gerne mal zusammenspielen möchten, vielleicht nicht die Zeit dazu haben oder auch noch nicht den Kontakt?
Ehrlich gesagt, ich bin total gierig. Ich glaube, ich würde mit jedem Musiker auf der Welt zusammenspielen möchten. Ich möchte sie wirklich alle ausprobieren. Aber das werde ich nicht schaffen. Das werde ich nicht schaffen. Nee, ich hab keine Wünsche in diesem Sinne. Ich bin eher eine Person, die dann nimmt, was gerade kommt. Ich lasse es kommen. Ich bin offen. Und das Universum merkt es irgendwie, dass ich offen bin. Und da schickt mir immer ganz tolle Sachen. Und da ich auch ein Mensch bin, der ganz schwer Nein sagen kann, probiere ich die meisten aus.
Und jetzt sind wir schon wieder ein bisschen bei dem Spirituellen. Also Sie vertrauen darauf, dass der Kosmos es bringt oder gibt es für Sie auch einen Gott?
Wow, das ist eine tolle Frage. Ich bin nicht in diesem Sinne religiös. Ich bin nicht religiös erzogen worden.
Aber als echter Italiener ist man da nicht katholisch?
Nein, meine Eltern waren beide genau nicht katholisch und auch genau keine Christen. Und uns wurde damals als Kinder eher beigebracht, Christen sind eher gefährlich, die verbrennen Leute, wenn die was sagen, was ihnen nicht gefällt. Ich bin, glaube ich, zum ersten Mal in eine Kirche reingegangen, also allein, so wissentlich, mit 14 und habe mich total unwohl gefühlt, weil ich gedacht habe, ui, das ist jetzt wahnsinnig gefährlich. Nein, ich dachte natürlich nicht, dass es wirklich gefährlich ist, aber es war so ein Ambiente, was ich gar nicht kannte, ne? Und einer meiner besten Freunde war oder ist immer noch Pfarrer. Ein anderer Freund von mir war damals schon und ist immer noch der Rabbi von Ancona, wo ich zeitweise gelebt habe. Und bei ihm habe ich auch ein bisschen Hebräisch gelernt, was mich das total interessiert hat. Ich habe Kurse bei den Zeugen Jehovas besucht, weil ich wissen wollte, wie die Bibel aufgebaut ist.
Das heißt, die Neugierde also, ist also ja, wie eine einfach, Musik bei Ihnen,
ja, auch in dem spirituellen Bereich. Ja, ich bin einfach gierig. Ich bin einfach gierig, wissensbegierig. Aber zu sagen, dass ich an Gott glauben würde, das bedarf dann, glaube ich, mehr. Ich glaube nicht, dass es eine Person gibt, die sich Gott nennt. Ich glaube, dass es gibt ein Principio Primo, also im philosophischen Sinne, das Universum prägt, woraus wir alle bestehen. Und man kann in diesem Universum entweder mit der Entropie oder gegen die Entropie arbeiten und im Flow bleiben oder gegen. Und das muss jeder von uns entscheiden, egal ob wir Menschen sind, Tiere oder Sterne oder was auch immer. Und es gehört einfach alles zusammen. Und für mich ist es ganz wichtig, ein Teil von diesem Ganzen zu sein und mit diesem Ganzen auch zu kommunizieren und das erspüren. Und die einzige Sprache, die ich gefunden habe, um das auszudrücken, was ich spüre in diesem Bereich, ist eben die Musik. Was anderes kenne ich nicht.
Thank you.
Das Presto aus der G-Moll-Sonate für Violine Solo von Johann Sebastian Bach, von Ihnen Marco Ambrosini auf der Nickelharpa gespielt. Zum Schluss vier kurze Fragen. Als Kind wollten Sie sein wie?
Als Kind wollte ich Pianist werden, aber ich habe es nicht geschafft.
Auf welche eigene Leistung sind Sie besonders stolz?
Ich glaube, bis jetzt ein guter Vater gewesen zu sein. Und darauf bin ich besonders stolz, weil ich habe eine Tochter, die ganz oft mit mir spielt, zum Glück, auf der Bühne. Und wir sonst auch ganz tolle Sachen zusammen machen. Und ich hoffe eben, bis jetzt ein guter Vater gewesen zu sein. Und darauf bin ich stolz, weil ich das nicht für selbstverständlich gedacht hätte.
Was gefällt Ihnen an sich besonders?
Mir gefällt es ganz besonders, dass ich, glaube ich, mit den Worten meiner Tochter, dass ich Kind geblieben bin, dass ich ein Spaßmensch bin. Ich möchte das Leben genießen und tue das auch.
Was ist für Sie eine Versuchung?
Was ist für mich eine Versuchung? Ich komme aus der Romagna. Romagna ist, finde ich, wenn man sich in Italien ein bisschen auskennt, weiß man, was die Romagna bietet. Romagna ist zusammen mit der Emilia, also mit Bologna, ist einfach die, finde ich, historisch gesehen die Hauptstadt Europas, also die Hauptgegend Europas, was Essen und Trinken betrifft. Also bei uns reden Frauen und Männer die ganze Zeit darüber, was man kocht und wie man es kocht und wie man es zubereitet und wann man das isst und wie man das isst und die genaue Reihenfolge und was man für einen Wein dazu trinkt. Wir haben auf Romagnolo kein Wort für Wein, das heißt das Trinken. Das beinhaltet, dass wir das Wasser nehmen zum Waschen. Und was man trinkt, ist der Wein. Das ist meine Versuchung, also Essen und Trinken.
Gibt es jemanden, mit dem Sie einen Monat mal tauschen würden?
Ja. Was ich mir manchmal anlaste, ist, dass ich nur Musiker bin. Also ich gehe durchs Leben mit einer Leichtigkeit, die vielleicht viele bewundern, weil ich einfach nur, im Anführungsstrich, ich mache nur ein bisschen schöne Musik. Ich bin weder sozial wahnsinnig engagiert. Ich bin natürlich da für meine Studenten zum Beispiel, für meine Mitmenschen. Ich mache vieles Ehrenamtliche, aber es ist keine richtige soziale Anbindung, also wo ich wirklich richtig arbeiten würde dafür. Mein Bruder, ich habe zwei Geschwister, einer davon, mein kleiner Bruder, der ist auch schon über 40, aber der ist Theaterpädagoge. Hat eigentlich Physik studiert, aber ist Theaterpädagoge und er arbeitet als Klinikclown in der Onkologie für Kinder. Der bringt Kinder in den Tod. Das kann ich nicht. Ich möchte dazu fähig sein, sowas zu machen wie er.
Was käme mit auf die Insel bei Ihnen? Nur eins.
Nur ein? Oh, ja, ja. Ich hatte jetzt schon eine ganze Liste im Kopf. Was käme mit auf die Liste? Meine Liebe.
Ein Gegenstand?
Als Gegenstand mein Instrument.
John, die Schlüsselfiedel.
Das würde ich nicht unbedingt sagen, vielleicht doch die Geige. Ich war Anfang Januar auf einer Konferenz von einem Psychotherapeuten. Der hat irgendwann die Frage gestellt, also im Publikum, also überlegen Sie bitte, also was sind die drei wichtigsten Sachen, die Sie in Ihrem Leben für sich selbst gewünscht hätten, was Sie hätten gerne erreichen wollen. Denken kurz mal drüber, ganz still. Und da habe ich gedacht, was wollte ich eigentlich in meinem Leben? Also was ist das Wichtigste, was ich in meinem Leben habe? Da habe ich gesagt, okay, das ist eben im Flow bleiben, also leben, gut leben, Liebe und Musik. Das sind die drei Sachen im Leben, die für mich wirklich ein Leben lebenswert machen. So, da war ganz lange Stille, hat alles abgewartet und dann meinte er, so, und jetzt frage ich Sie, ganz ehrlich, was davon haben Sie bis jetzt erreicht? Und dann hörte ich im Publikum lauter so Seufzer, so von Leuten, die gedacht haben, naja, es wäre schön gewesen. Da habe ich gedacht, ich sage lieber nichts. Das ist das Wichtigste in meinem Leben, dass ich genau das mache, was ich machen wollte und was ich machen will. Ich möchte jeden Tag so leben, als wäre mein letzter Tag.
Live im Konzert der Internationalen Festwoche der Alten Musik Bad Wimpfen im Jahr 2000 aufgenommen. Das Ensemble Uni Vitas zum Schluss der heutigen SWR 2 zur Person mit einem Saltarello. Dieses Stück spielt Marco Ambrosini alleine auch in dem kleinen Film auf unserer SWR 2 Website, auf dem er seine Nickelharpa alias Schlüsselfädel vorstellt. Dort können Sie diese Sendung auch noch eine Woche nachhören und weitere Links zu Marco Ambrosini finden. Noch einen schönen Sonntag wünscht Ihnen Dagmar Munk.